ARD.
Mein Name ist Miguel Robitzky und ich schließe diese Woche meine Tabs zu Tickle Me Elmo.
Mein Name ist Caro Worps und ich schließe diese Woche meine Tabs zu Traumjob Prinzessin. Ihr hört Too Many Tabs, der Podcast. War das wieder magisch.
Ja, herzlich willkommen, liebe Leute, hier am 24. Dezember, Heiligabend, in der ARD-Audiothek.
Frohe Weihnachten.
Und wir von Too Many Tabs wünschen natürlich allen, die feiern, fröhliche Weihnachten und alle, die etwas anderes feiern, frohe Festtage und alle, die nur zu Hause sitzen und die freie Zeit genießen, auch einfach frohes Faulenzen.
Ja, wir hoffen, ihr habt trotzdem alle einen schönen und gemütlichen, freien Tag hoffentlich, selbst wenn ihr jetzt nicht Weihnachten feiert. Ja, lasst es euch mal gut gehen.
Ja, und falls ihr arbeiten müsst, gutes Durchhalten. Vielleicht könnt ihr ja beim Arbeiten Podcast hören, dann kommen wir da heute gemeinsam gut durch, würde ich sagen.
Danke auch in diesem Jahr wieder an Alex Wert und die Rüttenscheider Rotkehlchen für dieses zauberhafte Weihnachtsintro.
Magical.
Ja, magisch.
Da riecht sofort nach Mandarinenfingerchen und Spekulatius hier in der ARD-Audiothek. Und ja, wir werden heute natürlich auch wieder unsere Tabs schließen in weihnachtlichem Gewand. Wir haben uns, um uns auf diese Aufnahme vorzubereiten, sehr viel Michael Bublé und Mariah Carey gehört. Und nicht nur das, sondern mich hat auch ein aufmerksamer Hörer auf ein bizarres Weihnachtsalbum aufmerksam gemacht. Und zwar von Christopher Lee. Der ikonische Schauspieler, bekannt aus Dracula, Star Wars, Herr der Ringe und den James-Bond-Filmen. Und der hat nämlich im hohen Alter von 91 Jahren nichts Besseres zu tun gehabt, als nochmal ein Heavy-Metal-Weihnachtsalbum aufzunehmen.
Krass.
Und das wurde mir geschickt und ich dachte, das gebe ich mal als kleine Empfehlung an alle HörerInnen da draußen hier raus. Das hört sich so an.
Ja. Besinnlich.
Sehr besinnlich. Das war im letzten Jahr, bevor er gestorben ist, hat er das nochmal gemacht. Finde ich irgendwie gut.
Erinnert mich ein bisschen an das Unheilig-Weihnachtsalbum.
Ja, da erblasst der Graf von Unheilig ja vor Neid.
Gib mir mal den Adapter gerade. Ich hau hier nochmal Klingglöckchen rein von Unheilig.
Klingglöckchen, Klingelingeling.
Klingglöckchen, Kling.
Und apropos Unheilig, da müssen wir ja auch noch was abrappen. Das haben wir bisher, ich weiß gar nicht warum, es stand immer auf der Liste, aber es ist hinten runtergefallen. Dem Graf ist ja was zugestoßen.
Ja, das stimmt. Er hat ja sein Comeback gerade.
Ja.
Darüber haben wir ja berichtet ausführlich.
Ausführlichst.
Und er ist jetzt schon durch sämtliche Fernsehshows wieder getingelt. Man hat ihn gesehen beim Adventsfest der 100.000 Lichter und sonst auch überall eigentlich. Aber jetzt ist ihm ja ein Fauxpas passiert.
Er ist von der Bühne geflogen.
Er hat die Grazia gemacht.
Ja, und das gehört natürlich hier in den Kanon hier eingearbeitet, weil das ja der Grazia zugestoßen ist.
Ja, das betrifft
damals
quasi zwei Tabs, die wir hier geschlossen haben. Einmal Unheilig und in Löcher fallen auf Bühnen.
Ja, und weißt du, wenn dieses Jahr noch von der Bühne gefallen ist?
Ja, du in Aschaffenburg.
Richtig, haben wir das schon erzählt?
Ich glaube nicht.
Jetzt ist
bei
es
unserem
raus.
Auftritt bei der Vampirpiraten von Atlantis Tour in Aschaffenburg, bei meinem Heimatstopp, ist Caro am Ende von der Treppe gerutscht.
Ja, also von der Bühne ist jetzt übertrieben. Ich habe jetzt nicht so, also der Graf ist ja wirklich, das sah ja ganz schrecklich aus. Der ist ja so frontal, wirklich einmal
hat
mit
sich verletzt
den Zahn verloren vorne. Frontal von der Bühne
so
gestürzt.
So schlimm war es bei dir nicht.
Wirklich, nee, ich bin also die letzten zwei kleinen Treppenstüfchen an der Seite der Bühne in Aschaffenburg, da bin ich mit dem Absatz so ausgerutscht
und
bin quasi kurz
gelandet.
Einmal habe ich mich quasi hingesetzt auf die Treppe und bin sofort wieder aufgestanden und habe es dann kaschiert mit, das war ein Easter Egg! Kennt ihr noch die Grazia-Folge?
Ja. Ich bin sofort zur Hilfe geeilt und war so, wie Grazia! Wir haben es geistesgegenwärtig.
Souverän.
Ja, souverän wie Superman haben wir beide durcheinander geschrien. Grazia, Grazia, wie Grazia, Easter Egg.
Das war wirklich absolut souverän. Aber ja, der Graf ist von der Bühne gefallen. Wollten wir nur mal sagen, es ist uns nicht entgangen. Und wir wünschen dem Grafen weiterhin gute Besserung. Ich glaube, also er ist ja beim Adventsfest wieder aufgetreten.
Ja,
oder ist
wird
es,
alles
oder war das voraufgezeichnet? Weiß ich nicht. Wir hoffen, es geht
doch
dir gut.
Doch, wahrscheinlich war es voraufgezeichnet. Naja. Jedenfalls gibt es noch ein Update von einem Promi aus unseren Tabs. Und zwar bei JoJo Siwa. Und JoJo Siwa hat jetzt nämlich eine JoJo Siwa Cruise Experience angekündigt für nächstes Jahr. Also es gibt ein Kreuzfahrtschiff, das ist JoJo Siwa themed.
Das komplette Schiff, sie macht nicht eine Show auf dem Schiff?
Das heißt die JoJo Siwa Cruise. Pass auf, es gibt einen Trailer.
Get ready to set sail on the ultimate JoJo Siwa fan adventure aboard Royal Caribbean's Utopia of the Seas. Enjoy meet and greets, Q&As, dance parties, build-a-bow fun, a dance class with JoJo, and for the first time ever, you'll see the Infinity Heart Concert at sea.
Ja, ja, bla 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 bla. Ja, das falls ja ihr noch ein Last-Minute-Weihnachtsgeschenk sucht, ist das vielleicht ein kleiner Tipp.
Also, das ist ja auch so, die Zielgruppe hat ja kein Geld. Also es sind ja dann wirklich zahlende Eltern.
Reiche Eltern brauchen.
Die ihren Kindern die JoJo Siwa Cruise ermöglichen.
Ja.
Ja, unglaublich. One Too Many Taps Cruise.
Ja, das machen wir nächstes Jahr auch, würde ich sagen. Ich habe noch eine Sache richtig zu stellen, bevor wir in unsere Taps gehen. Und zwar wurde ich darauf aufmerksam gemacht, dass ich in der letzten Folge einen Fehler gemacht habe. Und zwar habe ich eine ganze Folge Wetten, dass unterschlagen. Und zwar ist es so, dass es zum Schluss nochmal 3 Folgen Wetten, dass gab und nicht, wie ich fälschlicherweise behauptet habe, 2. Also es gab ein Comeback von Thomas Gottschalk 2021, eine reguläre Folge 2022 und dann nochmal ein Abschied 2023. Ist nur ein Detail, aber wenn ich das selber hören würde und wüsste es besser, würde mich das auch rasend machen. Deswegen habe ich mir gedacht,
im Bett wälzen.
Habe ich mich auch geärgert, als mir das jemand erzählt hat. Aber ja, jetzt habe ich es richtig gestellt. Jetzt ist es aus dem System.
Ja, gut, dass du das jetzt einmal gesagt hast. Wenn wir jetzt schon bei Richtigstellung sind, dann muss ich auch noch eine Sache richtigstellen. Haben sich nämlich Leute erzürnt in den Kommentaren zu der Folge, es ist schon was her, wo es um Baseball-Marketing-Fails ging. Da habe ich einmal gesagt, dass im Stadion CDs verbrannt wurden. Die gab es damals noch nicht. Es waren natürlich Platten, die verbrannt wurden. Ich habe es jetzt einmal gesagt.
Peinlich,
ich hoffe, jetzt
Patzer.
Könnt ihr da auch alles wieder runterfahren.
Ja, das lassen wir in diesem Jahr. Genauso wie die letzten Tabs des Jahres, die wir noch schließen müssen. Jetzt heute am Heiligen Abend wird es bei uns natürlich ein bisschen weihnachtlich zugehen. Es ist das letzte Mal dieses Jahr, Caro, dass wir uns hier vom Mikrofon treffen. Hier kommen unsere kleinen Geschenke in Form von weihnachtlichen Tipps für euch. Viel Spaß. Ich möchte heute meine Tabs schließen zu einem Spielzeug, das Weihnachten 1996 sämtliche Eltern der USA an ihre Grenzen gebracht hat. Und zwar geht es um das Spielzeug Tickle Me Elmo. Hast du das schon mal gehört? Sagt dir das was? Tickle Me Elmo.
Nein, ich kenne natürlich Elmo.
Ja.
Ich liebe Elmo.
Ich weiß, du liebst Elmo.
Tickle Me Elmo.
Beide Elmo.
Glaube ich nicht. Glaube ich nicht.
Ja, also es geht um Elmo, das kleine rote Monster aus der Sesamstraße, beziehungsweise in den USA aus der Sesame Street. Und von dieser Figur gab es von der Firma Tyco eine Art Kuscheltier, das, wenn man es auf den Bauch gedrückt hat, sich angefangen hat zu schütteln und zu lachen. Deshalb Tickle Me Elmo, also kitzel mich Elmo. Also es war, man konnte diesen Elmo kitzeln und dann hat er angefangen zu lachen und zu schütteln. Und je mehr man ihn gekitzelt hat, desto stärker hat er auch gelacht und sich bewegt, bis er irgendwann einfach nur noch so gezittert hat, komplett durchgeknallt. Und genau, dieses Spielzeug ist 1996 auf den Markt gekommen und so sah die TV-Werbung dazu aus.
Watch out, there's something funny going on. It's new Tickle Me Elmo. Your child tickles Elmo and he talks.
That tickles.
And laughs. Tickle him again and hold on, because his whole body shakes with laughter.
Oh boy.
Ja, das sieht man jetzt auch schon wieder. Es sieht nicht so wirklich aus, als würde er lachen, sondern eher so
am Ende
sterben.
Ist das fast wie so ein Glitch,
ja.
Wo er so ganz schnell so...
Als hätte er fast irgendwie so einen Anfall,
ja.
Oder so.
Ja.
Naja, auf jeden Fall lacht er ganz fröhlich und zittert dann da, wenn die Kinder anfangen, ihm am Bauch zu reiben und da hier zu kitzeln und so weiter. Und in der Werbung hörte man jetzt auch schon die Stimme vom damaligen Puppenspieler von Elmo, nämlich Kevin Clash. Und heute kann ich mal so richtig abnerden hier, denn ich bin ja seit Kindheitstagen deeply rooted im Sesamstraßen- und Muppet-Game. Und ich habe da so ein bisschen das, was du mit den Hauptstädten der ganzen Welt hast. Du kannst mir irgendeine Puppe aus dem erweiterten Jim Henson-Universum nennen und ich kann dir sagen, welcher Puppenspieler das gespielt hat, auswendig. Willst du mich testen, Caro?
Ja.
Hast du ein paar Namen im Kopf, die du mal in den Raum werfen kannst?
Sprecherin von
Ja, das ist ja schon mal das erste Fauxpas. Die SprecherInnen sind ja auch gleichzeitig die Spieler.
Aber nicht immer, oder?
Naja, es werden dann natürlich amerikanische Bits von deutschen Synchronsprechern übersetzt. Aber es ist tatsächlich so, dass die Leute, die Hände in den Puppen haben, die sprechen die auch. Also das sind nicht reine SynchronsprecherInnen, wie man das jetzt von Cartoons kennt.
Da wollte ich nämlich drauf hinaus. Ich wollte nämlich wissen, SprecherInnen von Bibo, Mexiko.
Ja, meine Güte. Also das ist jetzt natürlich, nein, das weiß ich jetzt nicht. Auch von den mexikanischen SynchronsprecherInnen, da bin ich jetzt nicht so bewandert.
Nein, aber ich weiß natürlich, du weißt die alle.
Ist Big Bird natürlich in den USA und wurde gespielt bis zum Tod von Carol Spaney. Der hat den erfunden zum Beispiel und hat auch in Oscar gesteckt, zum Beispiel aus der Mülltonne.
Das haben wir sogar gesehen, als wir in dem Museum waren in New York, wie das gemacht wurde auf Rollschuhen und so. Das war ja, super beeindruckend.
Wir waren zusammen in New York im Museum of Moving Image. Und da gibt es eine ganz, ganz große Jim Henson-Ausstellung. Da haben wir uns einige von den Figuren angeguckt. Jetzt wirf mal noch einen Namen rein.
Jetzt mach ich mal ernst. Wen nehme ich denn? Oscar aus der Mülltonne.
Ja, Carol Spinney habe ich gerade schon gesagt.
Was hast du gerade schon gesagt?
Bibo und in Oscar.
Und Oscar. Dann sage ich Bert.
Bert ist natürlich Frank Oz.
Ja.
Ein genialer Mann. Der hat viele, viele Figuren gesprochen. Auch das Krümelmonster Grobi, Miss Piggy von den Muppets, der Muppet Show. Und hat auch in Yoda gesteckt. Tatsächlich. Der hat auch Meister Yoda bei Star Wars gespielt.
Wow.
Und Little Shop of Horrors als Regie gemacht. Ja. Aber das sind ja jetzt Basic-Namen, Caro. Ja, ein paar Basic-Namen. Das ist jetzt alles ein bisschen Normie-Shit, den du da parat hast, muss ich ehrlicherweise sagen. Du kannst auch ruhig sowas sagen wie so, sowas wie Denke dran, Jost oder sowas. Ich weiß nicht, ob den noch einige Leute auf dem Schirm haben. Das war Richard Hunt.
Was ist mit Hoots die Eule?
Hoots die Eule, oh, müsste auch Kevin Clash gewesen sein.
Ja.
Kevin Clash, der Puppenspieler von Elmo, hat auch Hoots die Eule gemacht. Da gibt es ja viele Figuren, die Leute nicht mehr so auf dem Schirm haben.
Ja.
Auch eins meiner Favorite ist Placido Flamingo. Kennst du ihn? Auch
das
gespielt.
Das ist mega cute.
Von
ja.
Richard Hunt, Herbert Leichtfuß, Jerry Nelson.
Das
sowas.
Heißt aber, in den deutschen PuppenspielerInnen-Welten, da kennst du dich jetzt auch aus. Wenn ich jetzt eine original deutsche Figur nehmen würde.
Ach, also so bei den ersten Generationen Namen bin ich nicht so wahnsinnig gut vertreten.
Was
ich weiß jetzt natürlich
Pferd?
Die aktuellen. Pferd ist Carsten Hafke.
Ach, Carsten Hafke, den kennen wir doch.
Ja, den haben wir kennengelernt, als wir ja auch Ernie und Bert mal kennengelernt haben. Und mit Carsten Hafke habe ich viele Jahre zusammen Puppen gespielt bei Martin Reinl. Dazu komme ich gleich nochmal, da kann ich noch mal ein bisschen näher drauf eingehen.
Ich muss
aber
irgendwas finden, was nicht so easy ist. Was ist mit hier diesem Aloysius Snuffleupagus.
Snuffleupagus, meinst du? Der wurde gespielt...
Stopp, nee,
das können wir ruhig drin lassen. Das lassen wir mal drin jetzt hier.
Snuffleupagus.
Er wurde gespielt von Martin Robinson, müsste das sein. Richtig?
Jerry Nelson.
Auch Jerry Nelson? Warte mal. Das geht nicht. Das war Martin Robinson.
Vielleicht hat es gewechselt? Baby Natasha.
Boah Gott, ja, jetzt testest du
Da habe ich dich jetzt.
Ja, warte, da könnte auch Jerry Nelson gewesen sein.
Kevin Clash
auch, naja, okay.
Aber ist es beeindruckend, Miguel,
danke.
Deine Puppen-Enzyklopädie in deinem Kopf?
Da war ich jetzt.
In deinem Kopf ist es so.
Ja,
ja,
ja, tatsächlich. Also ich bin obsessed damit. Und als ich in der vierten Klasse ein Referat zu einem Thema meiner freien Wahl halten musste, habe ich gesagt, ich nehme Jim Henson. Und da hat meine Lehrerin gesagt, der Gitarrenspieler? Da habe ich gesagt, nein, das ist Jimi Hendrix. Ich meine den Erfinder der Muppets. Die hatte keine Ahnung. Also wirklich, also naja, egal. Also den heutigen Tab musste ich also eigentlich gar nicht groß vorbereiten, sondern bin da tief in der Materie. So, wenn ich an Elmo denke, dann fühlt sich das eher an, als würde ich an so einen Cousin denken oder so, und nicht an eine Figur aus dem Fernsehen. Naja, und genau. Und eine Sache, da wollte ich eben gerade noch drauf eingehen, war, dass ich sogar mal für einen Tag Elmo dubeln durfte in der deutschen Sesamstraße. Ich habe ja gerade erwähnt, dass ich schon mal als Puppenspieler auch gearbeitet habe. Das war mein erster Job beim Fernsehen, überwiegend bei Martin Reinl und seinen Erdmännchen-Detektiven, die im Kika laufen. Aber Martin Reinl hat mich auch einmal mitgenommen zur Sesamstraße, wo er selbst den deutschen Elmo seit 2012 spielt.
Zur echten Sesamstraße.
Ja, zur echten Sesamstraße. Und da gab es so eine große Massenszene mit allerlei Puppen. Und Martin Reinl hatte irgendeine andere Puppe, die er sprechen musste, auf dem Arm. Und Elmo sollte nur so im Hintergrund stehen. Und da durfte ich für ihn Elmo hochhalten. Einen Tag lang. War der tollste Tag meines
Magisch.
Lebens. Das war wirklich magisch.
Ich muss sagen, ich liebe Elmo ganz doll. Das ist mein Lieblings.
Ja, und das ist auch immer irgendwie so rührend. Und das war auch so toll, dann da im Set zu stehen und diese ganzen Original Originalpuppen aus dem Sesame Workshop mal anzufassen, zu sehen. Die kommen ja alle aus New York, also alle Figuren, die auf der ganzen Welt eingesetzt werden, werden alle in dem gleichen Workshop in New York hergestellt. War ich ganz ehrfürchtig davor. Aber wir im Museum ja auch. Ja. Das ist schon beeindruckend, wenn dann auch so Bibo so überdimensional groß vor einem steht.
Riesengroß, riesengroß. Ja. Ja.
Da ist ja ein ganzer Mensch drin, der noch seinen Arm streckt.
Ja.
Naja, also ich könnte ewig über diese ganzen PuppenspielerInnen und ihre Genius Character daher schwafeln, muss mich heute aber ein bisschen zügeln und mich auf Elmo konzentrieren, der ja interessanterweise, obwohl oder auch gerade weil er so eine erfolgreiche Figur aus der Sesamstraße ist, vor allem im US-amerikanischen Bereich in den Fankreisen da eine recht streitbare Figur ist, weil er sozusagen mit dafür verantwortlich gemacht wird, dass die Sesame Street über die Jahre so, ja, gentrifiziert wurde. Die ursprüngliche Idee der Sendung war ja, dass Bildung in Form von Werbespots an Kinder aus bildungsfernen Schichten vermittelt wird. Das war eine Idee der Fernsehproduzentin Joan Ganz Cooney, eine Frau, die somit die Sesamstraße erfunden hat. Und dementsprechend wurde das Konzept der Sendung dann auch auf die Zielgruppe ausgerichtet. Also sie hat beobachtet, dass Kinder Fernsehwerbespots nachplappern können und die haben dann irgendwelche Coca-Cola-Werbung nachgesprochen und sie dachte, Moment, wäre es dann nicht schlau, um so unterschwellig Bildung an die Kinder heranzutragen, dass man dann Werbespots für Buchstaben und Zahlen macht. Das war eigentlich die ganze Idee. Und eben für die Zielgruppe Kinder aus bildungsfernen Schichten. Also hat man das Set der Sesamstraße in einem New Yorker Ghetto stattfinden lassen, das eben von Menschen aller Hautfarben bewohnt wurde und den Muppets, die aus dem Creature Shop von Jim Henson kamen. Die ja auch teilweise sehr schmutzig daherkamen. Also auch das hatte alles so diesen etwas ranzigen Ghetto-Flair. Eben Oscar aus der Mülltonne, der von Anfang an dabei war. Aber auch der Cast war insgesamt sehr, sehr inklusiv und divers gestaltet. Es gab Personen, die Gebärdensprache gesprochen haben. Es gab Menschen unterschiedlicher Herkunft, auch angedeutete queere Charaktere. Alles auch politisiert von der Civil Rights Bewegung der damaligen Zeit.
Sehr gute Idee.
Also einfach eine sehr, sehr gute
schöne
Idee.
Schöne Welt.
Schön durchdacht und auch wirklich einfach unglaublich gut umgesetzt. Sehr pädagogisch, sehr progressiv. Wirklich eine eindeutige antirassistische Idee, die dann das erste Mal 1969 in den USA ausgestrahlt wurde und in Deutschland dann ein paar Jahre später 1973. Und Elmo gab es zu diesem Zeitpunkt in dem Puppencast noch gar nicht. Von Anfang an waren dabei Bibo, Oscar, Ernie Bert, Grobi und das Krümelmonster. Grobi und Elmo werden lustigerweise immer so ein bisschen verwechselt. Ich weiß gar nicht genau, woran das liegt. Wenn mir da einer kommt und ein Bild von Grobi schickt und sagt, das ist Elmo. Also da braucht man bei mir gar nicht anfangen. Also Grobi ist der Blaue,
ja,
Elmo,
Grobi ist blau.
Elmo ist der Rote.
Grobi liebe ich auch.
Ja, ach, da gibt es manchmal Leute, die sagen dann so, ja, hier Samson aus der Mülltonne oder so. Nee, das, also mit solchen Leuten kann ich mich leider nicht unterhalten. Aber Elmo war zu diesem Zeitpunkt noch kein Bewohner der Sesamstraße.
Der kam dann später mit Matcha Latte.
Richtig, der war dann eher so eine neumodische Erscheinung, genau. Ja. Also, wenn man sich die Serie aus den USA heute anguckt, ist die Straße sehr, sehr viel cleaner, sehr viel weniger Ghetto als am Anfang und diese Entwicklung passt ungefähr zeitgleich mit dem aufkommenden Stardom von Elmo zusammen, weshalb eben immer gesagt wird, Elmo hat die Sesame Street gentrifiziert.
Mann, er kann doch nichts dafür.
Naja, in Deutschland ist sehr interessant hingegen, hat man das gar nicht so gemerkt, diese Entwicklung, weil da von Anfang an eine sehr gentrifizierte und sehr weiße Version vom NDR produziert wurde.
Es ist auch so sehr viel gut mit Baumhaus und Sonnenschein.
Ja,
und
mittlerweile, genau.
Ja.
Also ich rede jetzt da von dieser 70er-Jahre-Version mit Manfred Krug und Lilo Pulver. Das war dann eine Rahmenhandlung, die in Deutschland produziert wurde. Davor gab es einige Staffeln reine Synchronarbeit. Also da haben sie ganze Folgen aus den USA eben aus diesem Ghetto synchronisiert. Und da hat interessanterweise der Bayerische Rundfunk nicht mitgesendet, weil denen da zu viele POCs im On waren. Die haben gesagt, das spiegelt nicht die Lebenswirklichkeit von deutschen Kindern wieder im On. Naja, der NDR hat es jedenfalls gesendet und die anderen dritten Programme auch. Irgendwann gab es dann diese deutsche Rahmenhandlung, aber das ist jetzt eher so der deutsche Bereich, da ist Elmo eh erst auch so in den 90ern, 2000ern ein Thema. Also insgesamt einfach ein sehr, sehr interessantes und spannendes Projekt, mit dem man sich eh mal näher auseinandersetzen kann. Und was eben auch so spannend ist, ist die Vorgehensweise beim Kreieren dieser Figuren gewesen. Da hatte nämlich der Erfinder dieser ganzen Puppen, Jim Henson, die Philosophie, dass diese ganzen Charaktere sich über einen langen Zeitraum entwickeln müssen. Es gab zwar auch AutorInnen, die Skripte geschrieben haben natürlich, aber die Puppenspieler selbst haben eben diese Charaktere erstmal entwickelt. Und das war teilweise echt ein jahrelanger Prozess und ganz detaillierte Arbeit, ein ganz intensives Herumexperimentieren in Sketchen und so weiter. Und das ist dann so das Besondere, dass eben jeder Puppenspieler und jede Puppenspielerin auch so ein bisschen was Eigenes in diese Figuren reingegeben haben, in diesen ganzen Prozess. Naja, zurück zu Elmo. Also, seine Karriere hat eigentlich angefangen als Hintergrundfigur, ein Monster, das so in den 80er Jahren in sämtlichen Sketchen immer mal, wenn unterschiedliche Monster aufgetreten sind, dabei war. Damals gespielt von Richard Hunt, eben gerade schon erwähnt, ein Muppet-Veteran. Und damals hatte Elmo auch noch eine ganz andere Stimme. Also er war einfach eines von 1000 Monstern.
So ein Kettenraucher, Mann.
Tatsächlich. Hier, ich habe noch einen Clip gesehen. Sowohl in den USA als auch in Deutschland hat Elmo damals so geklungen. Es ist der, der jetzt gleich singt, ich bin rot. Wir hören mal rein.
Ich bin blau, ich bin grün, ich bin rot, ich bin grau, ich bin rot.
Ja, das habe ich schon mal gesehen. Das ist Hammer.
Ich bin rot. Ja, also hatte wahrscheinlich auch noch gar nicht den Namen Elmo, sondern war halt so eines von vielen Monstern. Und der Legende nach hat dann eben dieser langjährige Puppenspieler Richard Hunt irgendwann völlig frustriert dieses rote Monster in die Ecke geschmissen und gesagt, ich kann damit nichts anfangen, ich finde da irgendwie keine Stimme, ich finde keinen Charakter, keine Ahnung, wie ich da irgendwie daraus eine Figur machen soll. Und an dem Set war damals ein junger, aufstrebender Puppenspieler Kevin Clash, ein schwarzer Mann in seinen 20ern aus Baltimore, und der hat diese Puppe dann auf den Arm genommen und sich dazu dann über Wochen und Monate und Jahre hinweg einen Charakter ausgedacht, der dann eben Elmo wurde. Der hat dann die Stimme geswitcht zu dieser hohen, hochgepitchten Stimme, die man dann eben heute kennt, und diese Figur über Jahre entwickelt. Eben dann wurde Elmo zu diesem 3,5 Jahre alten, zotteligen Monster, das alle nur lieb hat.
Ja.
Irgendwann hat er gesagt, Elmo is about love.
Yeah, he's so lovely.
Ja.
Dieser Song, wo er mit den Körperteilen das singt, da musste ich weinen.
One Fine Face, da hast du geweint im Jim Henson Museum. Ja, ich habe aber auch geweint im Museum von Jim Henson Museum. Ja. Oh Mann, ich habe einen kleinen Downer jetzt aber an der Stelle. Ich weiß, es ist gerade alles lovable, sweet und so. Ja. Aber
ich glaube, ich ahne, was der Downer ist, weil da haben wir auch im Museum drüber gelesen.
Ja, 2012 musste Kevin Clash die Sesame Street und Elmo verlassen, weil es Anschuldigungen gab. Er hätte eine Beziehung zu einem Jungen gehabt, der noch nicht volljährig war.
Ja.
Soll jetzt hier auch nicht unerwähnt bleiben. Nichtsdestotrotz hat Kevin Clash aus dieser Nebenfigur eine Hauptfigur werden lassen, und Elmo wurde bei den Kindern im Laufe der 90er Jahre immer beliebter und hat dann sogar andere Figuren wie Bibo, Big Bird in den Hintergrund gerückt. Und die Sesame Street hat in dieser Zeit erstmals mit einem Konkurrenzprodukt zu kämpfen, nämlich Barney, dieser lilane Dinosaurier. Ja. Hast du den noch auf dem Schirm?
Lilane Dino, wo so auch viele Kinderstars mitgespielt haben, die man heute so kennt.
Genau.
So ein bisschen Vorläufer von so Mickey Mouse Club.
Ja, das war auch alles sehr, sehr clean. Es war so ein Spielhaus, also eben ein totales Gegenteil zu dieser doch recht dreckigen und real inszenierten Sesame Street. Sehr clean und überhaupt nicht schmutzig. Und deshalb mussten die Produzenten in der Sesame Street sich irgendwas einfallen lassen und haben immer mehr auf Elmo gesetzt. Also es war so ein bisschen auch als Antwort gedacht auf Barney.
Haben wir auch so einen lovable Character, der mit Kindern gut kann.
Genau.
Und, so.
Und dann kam es zu einem kleinen Erdrutsch in der Geschichte, als dann ein Merchandise-Produkt zu Elmo auf den Markt kam, nämlich schon eben erwähnter Tickle Me Elmo, der im Juli 1996 verkauft wurde und einen Sturm zur Weihnachtssaison ausgelöst hat. Der Clou an dem Spielzeug war, und das habe ich gerade schon erwähnt, dieses Kitzeln. Und es war das erste Mal, dass es ein Spielzeug gab, was darauf reagiert hat, je nachdem wie doll man mit ihm gespielt hat. Also dass es diese Steigerung gab von diesem Kitzelmodus, das war mindblowing.
Finde ich tatsächlich immer noch, weil ich kenne das auch so, man drückt halt bei einer Puppe irgendwie auf den Bauch oder auf irgendeinen Knopf und dann macht die irgendwie redet oder heult oder so, aber dass man das wirklich steuern kann, wie doll, je nachdem, wie doll man da jetzt kitzelt, das finde ich schon was Besonderes.
Spaß. Ja, ist toll. Kann man sich nochmal wünschen, auch dieses Jahr.
Wird das noch produziert?
Bestimmt, ja, ja. Gibt es immer mal wieder Neuauflagen davon. Und was auch relativ neu war, war, dass es eine Try-Me-Option gab. Also, dass es einen Sticker auf dem Bauch gab, sodass man schon im Spielzeugladen das einmal testen konnte, was natürlich dann die Kinder extrem fasziniert hat, wenn man da im Spielzeugladen stand und hat schon mal auf den Bauch gedrückt und
kitzeln konnte.
Und dazu kam dann eine äußerst geschickte Marketingkampagne. Und zwar hat Tyco eine Kooperation gehabt mit Rosie O'Donnell, die zu diesem Zeitpunkt sehr erfolgreich die Daytime-Talkshow auf NBC moderiert hat, nämlich die Rosie O'Donnell Show.
Rosie O'Donnell haben wir dieses Jahr zusammen live gesehen.
Ja, das war so schön.
Das war richtig schön. Wir schwelgen hier heute in Erinnerungen in deinen Tabs.
Ja, was wir schon alles für Reisen auch gemacht haben.
Wir waren
zusammen
beim Fringe Festival in diesem Sommer und dann haben wir tatsächlich eine Karte ergattern können für Rosie O'Donnells Stand-Up. Und das war total berührend.
Haben wir auch wieder geweint.
Haben wir auch geweint. Aber da waren wir nicht die Einzigen. Also der ganze Saal hat geweint, weil sie es irgendwie geschafft hat, ja, ihre Lebensgeschichte, die sehr, sehr doll von Hochs und Tiefs geprägt ist, und ihre Mutter früh verloren, hat Kinder adoptiert.
Ja, selber auch eine lesbische Frau. Also ja, hat dieses ganze Outing-Thema total eindrucksvoll und sensibel, aber trotzdem ultra hilarious nacherzählt.
Ja. Ja.
Und ist jetzt ja auch geflohen vor der Trump-Regierung, weil sie ein non-binäres, autistisches Kind großzieht, was sie adoptiert hat, und ist für dieses Kind eben geflüchtet und hat dem Land, in dem sie so lange gearbeitet und gewirkt hat und auch große Erfolge gefeiert hat. Man kennt sie auch als Schauspielerin, unter anderem aus dem Flintstones-Film, hat sie diesem Land den Rücken zugekehrt, und diese ganze Reise hat sie nochmal nacherzählt. Es war wirklich ultra.
In Irland lebt sie jetzt wieder,
genau,
ne? Hat sie erzählt.
Da
kommt
sie auch ursprünglich her.
Genau. Ja, das war sehr bewegend und sehr, sehr lustig. Also das war beides zu gleichen Teilen. Das war ein ganz besonderer Abend, aber das nur zu Rosie O'Donnell.
Ja. Und Rosie O'Donnell ist eben auch mit Elmo befreundet und hatte eben diese Kooperation mit Tyco, die diesen Tickle Me Elmo an den Start bringen wollten. Und Tyco hat dann Rosie O'Donnell für ihre Show kostenlos etliche Tickle Me Elmos vorbeigefahren, die sie dann an ihr Publikum verschenken konnte. Das hat sie dann gemacht, und Elmo ist auch natürlich höchstpersönlich nochmal vorbeigekommen und in der Show aufgetreten.
Hey, it's Elmo from Sesame Street and this is the Rosie O'Donnell Show!
Ja, das war ein Ausschnitt aus der Show aus dem Dezember 96. Da war die Tickle Me Elmo Kampagne bereits in vollem Gange. Und zwar so sehr, dass der Gast dieser Show, Whoopi Goldberg, mit Elmo ein Hühnchen zu rupfen hatte.
There was one Tickle Me Elmo left on the shelf and 18,000 people tried to get it. And many of them ended up with my hair in their hand.
And did you grab it?
No, I did not.
So you are in need of a Tickle Me Elmo?
I am trying to discover.
How many
where
you
this
need?
I need two, because I got two grandkids.
Also, Whoopi Goldberg hat versucht, ein Tickle Me Elmo zu bekommen.
Sie hat sich geprügelt für ein Tickle Me Elmo.
Geprügelt und hat ihn dann nicht bekommen. Wie doll kann man ein Tickle Me Elmo haben, wenn man Whoopi Goldberg aus dem Weg schafft, um da reinzukommen, wenn man mit ihr in einem Laden steht? Neben dem Featuren in der Rosie O'Donnell Show von Tickle Me Elmo und Elmo allgemein gab es 1996 auch noch ein großes Elmo Sesame Street Weihnachtsspecial, nämlich Elmo Saves Christmas bzw. Elmo rettet Weihnachten, das dann diese Elmo Mania in dem Jahr auch nochmal ankurbeln sollte. Und tatsächlich ist dann über das große Featuren von Tickle Me Elmo in der Rosie O'Donnell Show eine regelrechte Tickle Me Elmo Mania ausgebrochen, über die sogar in den National News berichtet wurde.
This year's Toy Story, a red furry doll that giggles a lot. Tickle Me Elmo is the hottest thing this Christmas. Sold out of stores everywhere. But is it all just marketing and media hype? Here's Jeffrey Kaufman on Elmo Mania.
Einen ganz ernsten Blick.
Elmo Mania.
Elmo gesprochen. Ja.
It's Tyco, the hottest thing this year.
Ja. Tyco kam dann mit der Nachfrage zunächst eigentlich recht gut hinterher, bis zum Black Friday. Da war Tickle Me Elmo dann innerhalb von 2 Stunden im gesamten Land ausverkauft und Taiko kam mit dem Produzieren einfach nicht mehr hinterher und es herrschte im Land Tickle Me Elmo Knappheit.
Es ist mal wieder so ein magisches Ding von einem random Spielzeug oder Gegenstand, der auf einmal komplett durch die Decke geht. Was heißt random? Elmo natürlich ein etablierter und beloved Character, den man jetzt eh schon kannte. Ist jetzt nicht so wie Labubu, was komplett aus dem Nichts kam, aber trotzdem wild, dass dann alle sich ausgerichtet auf dieses Spielzeug gestürzt haben.
Ja, vor allem, weil es von allen anderen Charakteren auch Tickle-Me-Version gab. Also es gab auch Ernie und Bert und Bibo und Oscar.
Künstliche Verknappung durch Whoopi Goldberg.
Ja, wirklich. Aber alle waren plötzlich irgendwie auf diesen Elmo eingeschossen. Und zwar so sehr, dass sogar teilweise mit Tickle-Me-Elmo gedealt wurde. Die wurden teilweise dann für $1,500 weiterverkauft. Also es war irgendwann eine richtige Anlage.
Was?
Ja, es war so eine Krise, dass wirklich ReporterInnen in Spielzeugwarenläden gegangen sind und haben da live daraus berichtet, wo es jetzt noch Elmos gibt.
This may very well be the last Tickle Me Elmo to be found in the Bay Area, but he's already sold. And when we brought him out into the store, we caused a near riot.
A near riot haben sie fast verursacht. In Chicago wurden zwei Frauen verhaftet, weil sie sich geprügelt haben um den letzten Tickle Me Elmo. Ich weiß nicht, ob Whoopi Goldberg da drunter war, aber es war wohl ein Phänomen, was öfter vorgekommen ist. In New York sind Menschenmassen einem Spielzeugwaren-Lieferwagen hinterhergerannt, damit sie ein Tickle Me Elmo bekommen, bevor der überhaupt in die Läden geliefert wurde. In Florida hat ein Mann einem anderen Mann ein Tickle Me Elmo abgenommen und ihm gedroht, wenn er ihm diesen Elmo nicht gibt, ihn sonst zu erschießen.
Was? Das hat Elmo nicht gewollt.
Und in Kanada ist dann ein Walmart-Mitarbeiter von wild gewordenen Eltern tatsächlich überrannt worden, niedergetrampelt, weil die alle unbedingt ein Tickle Me Elmo haben wollten. Und zwar so doll, dass dieser Walmart-Mitarbeiter dann ins Krankenhaus geliefert
werden musste. Wie kann das passieren? Also wie kann das passieren? Ja, Elmo ist süß. Ja, Kinder lieben Elmo. Aber wie kann es sein, dass dann alle diesen Elmo haben müssen?
Ja, ich weiß auch nicht. Aber guck mal, hier kommt dieser Walmart-Mitarbeiter in diesem Bericht sogar noch zu Wort.
Just ask them in Fredericton, where 48 of the bug-eyed beasts were put on sale at a local Walmart. And one of the clerks was sent to hospital after being trampled in the frenzy.
Somebody in the crowd yelled, "There's the Elmos," and they rushed us.
There's the Elmos. Er wirkt total traumatisiert.
Also wirkt wirklich wie so eine Zombie-Armee, die ihm entgegenkam. There's the Elmos. Wir wollen die Elmos haben.
Gebt uns den Elmo.
Gebt uns
raus.
Den Elmo.
Rückt Elmo raus. Also sie hatten 48 Puppen in diesem Walmart, aber 300 Leute standen in der Schlange und sind auf den losgerannt.
Jetzt will ich auch einen.
Ja, ich will auch irgendwie einen haben. Können wir bestimmt irgendwo noch im Internet ausfindig machen.
Ja, also wenn die produziert werden, jetzt ist der Hype ja vorbei. Ja.
Erinnerst du dich noch an den Film Versprochen ist versprochen mit Arnold Schwarzenegger?
Nee.
Das ist auch so ein Weihnachtsfilm und da geht es auch darum, dass ein Vater für seinen Sohn ein seltenes Spielzeug, den Turbo Man, haben will und da rennen die sich auch alle über den Haufen. Das scheint in den USA irgendwie ein Phänomen sein, was auch schon popkulturell bearbeitet wurde. In der Washington Post habe ich dann noch einen Bericht über einen Typen gelesen, der heimlich Leuten angeboten hat, gegen Geld sein Tickle Me Elmo anzugucken und einmal so dabei zuzugucken, wie der kitzelt. Aber er hat selber gekitzelt. Die durften den nicht anfassen. Ja, die durften den nicht anfassen. Er hat gesagt, guck mal, haben sich in der Garage getroffen. So klingt er, wenn er lacht. Guck mal, ich kitzel den mal. What the hell, was ging da ab? Auch noch ein weiteres Highlight aus dieser Tickle Me Elmo Mania war ein Aktivist, der dann eine große antikapitalistische Aktion gegen Tickle Me Elmo inszeniert hat. Und zwar hat er Tickle Me Elmo an einen Baumstumpf gebunden und dann vor den Augen hunderter Schaulustiger durch einen Schredder gejagt. Und auch das, da wurden so Schilder hochgehalten, No More Elmo. Und auch darüber haben die Nachrichten berichtet.
KHTY-DJ Hal Abrams held the Sesame Street character hostage while crowds gathered around chanting shred him. But the station was flooded with faxes and phone calls to save Elmo. And in the end, Santa came to the rescue and Elmo was spared. The doll was donated to the pediatrics ward of Cottage Hospital.
Elmo has about 3 feet to go. He's centered exactly.
Oh Gott, ich kann gar nicht hingucken.
Das ist ganz schlimm.
Nicht Elmo.
Diese großen Augen bleiben noch am Ende übrig. Nicht Elmo.
Nicht Elmo.
Nicht Elmo. Schreddern.
Nein, jetzt holt er den geschredderten Elmo raus.
Und das ist jetzt irgendwie so eine antikapitalistische Aktion, oder was?
Ja. Ja, ja okay. Natürlich, man kann das auch nachvollziehen und so, aber ja. Es ist halt ultra das brutale Bild, wie dieser süße Elmo durch diesen Schredder gejagt wird. Naja, bis Weihnachten hat Taiko über 1 Million Tickle Me Elmos verkauft und bis zum nächsten Jahr sogar 5 Millionen. Und Tickle Me Elmo hat sich in die US-amerikanische Popkultur eingefressen und wird immer noch auch hier und da referenziert. Zum Beispiel bei den Simpsons habe ich noch einen Clip gefunden. Da haben sie eine moderne Version aus Tickle Me Elmo gemacht, nämlich den No Means No to Elmo.
Now let's see. What else can we do? We can't tickle Elmo no more. Goochie goochie go.
No means no for Elmo.
Ow.
Ja, da kriegt Mo dann eine gescheuert von Elmo, weil kein Konsens geherrscht hat. Naja, ich hatte lustigerweise selber auch einen Tickle Me Elmo. Den hatte ich als Kind.
Nein.
Ja, der hieß in Deutschland aber Lachspaß Elmo. Also wurde nicht wörtlich übersetzt mit Kitzel mich. Okay. Und ich hatte auch einen Lachspaß Ernie. Und dann gab es lustigerweise, hieß es dann wieder nicht Lachspaß, sondern Kitzel mich, ein Kitzel mich Samson.
Ich hatte diesen großen Ernie, wo eine Wärmflasche drin war.
Auch schön. Hast du den auf den Bauch gelegt und dich damit Ernie gewärmt?
Ich weiß es gar nicht mehr genau.
Naja, ich fand jedenfalls interessant, dass dieser rein deutsche Charakter Samson auch eine Kitzelmich-Version hatte. Naja.
Aber kurz mal die Frage, wo ist denn jetzt dein Lach-Elmo?
Ich weiß es gar nicht genau. Der müsste vielleicht noch im Keller meiner Eltern irgendwo sein. Da habe ich einen ganz großen Sack mit ganz, ganz vielen Kuscheltieren. Da ist vielleicht der Tickle-Me-Elmo auch noch drin. Naja, ich guck mal über Weihnachten. Jetzt bin ich ja zu Hause. Der Erfolg des Spielzeugs hat sich jedenfalls natürlich dann auch auf die Figur Elmo an sich übertragen. Und durch den Erfolg von Tickle-Me-Elmo wurde er zum International Superstar, der seitdem ein fester Bestandteil des Sesamstraßen-Casts ist und mittlerweile in den USA von Ryan Dillon weitergespielt wird und in Deutschland eben von Martin Reinl. Trotz diesem Aspekt der Gentrifizierung wurde die Sesamstraße durch Elmo in ein neues Zeitalter transportiert und somit eben auch am Leben gehalten, weit nach dem Tod von Jim Henson, der 1990 gestorben ist. Und daran merkt man ja auch wieder, dass diese Philosophie von ihm sich bestätigt hat, dass so ein Charakter eben auch Zeit braucht, um sich zu formen und wirklich so eine Journey hinlegen muss, damit das alles gefunden und geshaped werden kann. Rosie O'Donnell und Elmo hatten dann auch noch mehrere Begegnungen und haben 1999 auf Rosie O'Donnells Weihnachtsalbum den Song Do You Hear What I Hear gemeinsam performt. Auch kleine Empfehlung nochmal zum Schluss, wenn man jetzt unterm Weihnachtsbaum sitzt und nochmal an Elmo und Rosie O'Donnell denken will. Total sweet. Ja, und damit sind meine weihnachtlichen Tabs für dieses Jahr geschlossen.
Danke Miguel Robitzky und danke Elmo für alles, was du so tust, für die Sesamstraße getan hast. Ja.
Wir haben das ABC durch ihn gelernt.
Ja, und ich liebe auch diese Posts, wo er immer so mit Leuten eincheckt.
Ja, hast du gesehen, wie er mit Andrew Garfield darüber gesprochen hat, dass seine Mutter verstorben ist? Das war auch ganz sweet.
Ja.
Ja, Elmo ist immer noch mal ein Watch-Tipp wert, auf jeden Fall.
Auch Empfehlung, die Playlist auf Spotify, This is Elmo. Die kann ich auch sehr empfehlen.
Ja. Also,
ja, alles klar.
Viel Spaß damit.
Miguel, weißt du noch neulich, als wir im Zug saßen zu unserem Podcast-Tourauftritt in Zürich und ich habe ganz viel gekichert und du hast mich gefragt, was guckst du da?
Ja, erinnere ich mich.
Ja, davon erzähle ich dir heute.
Ach, wie schön.
Ja.
Ich habe so ein bisschen ohne Ton immer mal draufgelunzt, was du da geguckt hast. Es sah auf jeden Fall schon wild aus, aber ich freue mich jetzt, das auch nochmal mit Ton erzählt zu bekommen.
Ja, ich dachte, das passt dir heute vielleicht irgendwie rein, weil Weihnachten ist ja bei Too Many Tabs Prinzessinnenzeit. Es ist einfach so.
Ne, letztes Jahr Prinzessinnenzeit.
Letztes Jahr Sissy und dieses Jahr jetzt das. Es gibt nämlich eine neue, ganz unglaubliche Casting/Reality-Show bei RTL 2. Und ich habe ja neulich, als wir über diese 2000er-Sendung Who's Your Daddy gesprochen haben, bei der eine Frau in einem Bachelorette-Setting ihren leiblichen Vater finden musste, nochmal so alle möglichen Showkonzepte aufgezählt, die wir hier schon so besprochen haben. Darunter auch sehr viel Zweifelhaftes bis Menschenverachtendes. Stichwort Miriam Rivera, Stichwort Nasubi, Stichwort Big Boss mit Rainer Kallmund. Aber das
selten
Konzept...
Selten was Menschenverachtender als Big Boss mit Rainer Kallmund.
Und das Konzept dieser Show, um die es heute geht. Also da weiß man wirklich gar nicht, wo man anfangen soll. Es wirkt, als hätte sich eine KI eine Show ausgedacht. Nämlich folgendes ist das Konzept. Die Geissens, Carmen Geiss und Robert Geiss, suchen gemeinsam mit einem Benimmtrainer und einer Fürstin eine Prinzessin für ein Fürstentum in Italien, da kommen wir gleich zu, im Europapark Rust auf RTL 2.
Ja, auf RTL 2 läuft das, ne? Ja. Weil das habe ich auch beim Rumseppen im Hotel während der Tour einmal kurz gesehen, bin aber dabei eingeschlafen. Dachte auch nur so, wache ich oder träume ich? Was geht denn da ab? Wo haben sie die Leute schon wieder ausgegraben? Also die Geissens kannte man ja, aber das ist ein Benimmtrainer, sagtest du gerade?
Es ist ein Benimmtrainer.
Der hat so ein Monokel, ist das der?
Er hat Monokel an.
Den habe ich gesehen. Ja, woher kam der jetzt plötzlich?
Der heißt Sascha Lilic.
Ja.
Und den kennt man wohl auch zum Beispiel von Austria's Next Topmodel. Ich glaube, er ist so ein Essen-Lifestyle-Mensch.
Mhm.
Der Sascha mit Monokel.
Ja, er auf hat random. Monokel.
Ja. Also, ich musste erstmal ganz viel sortieren im Kopf.
Monokel auf RTL 2, das muss man sich auch erstmal trauen.
Das ist neu.
Ja.
Auf jeden Fall.
That's new.
Dieses Showkonzept, ich hatte sehr viele Fragen. Und wie dieses absurde Gesamtgefüge einer Fernsehshow zusammenkommt überhaupt. Da wird man jetzt auch erstmal nicht schlauer, wenn man das jetzt guckt. So geht's nämlich los.
Es war einmal ein verschlafenes Fürstentum namens Seborga. Dem fehlte eine Prinzessin als Vertreterin. In ihrer Not wandte sich die Fürstin Nina an die Geissens, die ihr bei der Suche helfen sollten.
Ja, wir haben jetzt die erste Castingshow, die Geissens in Eigenregie betreiben und wir lassen uns überraschen.
Zum Glück müssen die Geissens diese märchenhafte Entscheidung nicht allein treffen.
Sondern der Monokelmann darf auch dabei sein.
Also,
aber hä? Also es ist eine Castingshow für Prinzessinnen, ja. Aber... wird man nicht als Prinzessin eher so geboren? Kann sich dafür ja nicht bewerben, oder? Außer man heiratet.
Ich habe es auch wirklich einfach nicht gecheckt. Es ist wohl so, dass dort in Seborga haben wir ja gerade schon gehört, dieser Ort um die Fürstentum, um den es geht. Dort gibt es eine Fürstin, die ist, ja, man könnte jetzt denken, adelig, aber sie ist irgendwie auch gewählt. Es wird alles nicht so richtig erklärt, dazu kommen wir aber später noch. Okay. Und sie sucht eine Art Vertreterin und die ist dann Prinzessin. Also es macht wirklich hinten und vorne, macht das alles keinen Sinn.
Und mit diesem Wunsch hat sie sich an RTL 2 und die Geissens gewandt.
Da hat sie die Geissens angerufen, weil sie da Hilfe braucht.
Wenn jemand eine Prinzessin ausfindig machen kann, dann... Carmen und Robert Geiss.
Ja, das wird dann so argumentiert mit, die verkehren ja in glamourösen Kreisen, die sind viel in Monaco und viel in Saint-Tropez. Ja. Die fliegen mit dem Heli zwischen Saint-Tropez und Monaco hin und her und deswegen sind die ja so auf Du und Du mit
Prinzessinnen.
Mit Prinzessinnen, mit allem, was Rang und Namen hat und hängen ab auf glamourösen Bällen. Deswegen sind die jetzt dafür auserkoren worden von dieser Fürstin. Es ist alles, es ist wild, aber sie müssen ja, haben wir gerade gelernt, diese Entscheidung nicht alleine treffen, die Geissens, sondern am Start ist ja auch dieser besagte Benimmtrainer mit Monokel, Sascha Lilic, der hier sich hier auch einmal kurz vorstellt.
Ich bin Sascha Lilic, ich bin hier als Benimmtrainer und werde die Kandidatinnen so diszipliniert und hart wie möglich rannehmen, da ich sehr, sehr hohe Erwartungen habe und schon mit großen Adelshäusern und Königshäusern zusammengearbeitet habe. Ich werde die Mädchen natürlich sehr genau unter die Lupe nehmen.
Ja, das... Das ist mir zu try hard. Ich merke jetzt schon, dass dieser Mann mit Monokel diese Show Prinzessin gesucht. Nee, wie heißt sie?
Prinzessin.
Doch, Prinzessin, dass der die Show nur nutzt, um als Sprungbrett irgendwann im Dschungel zu landen.
Also er sagt auch wirklich nur sowas, so Schlagworte wie Lifestyle, Glamour, Fashion.
Er sagt keine
was
Sachen,
genau,
die sinnvoll sind.
Was genau passiert da? Man weiß es nicht.
Was muss man mitbringen, um jetzt eine geeignete Prinzessin zu sein?
Die suchen eine Prinzessin auf random, aber dann erfährt man auch, dass die Prinzessin nur suchen für begrenzte Zeit.
Die Gewinnerin wird Prinzessin von Seborga und darf zusammen mit Fürstin Nina das Volk in eine glorreiche Zukunft führen.
Sie wird ein Jahr eine Prinzessin sein von Seborga. Die absolute Krönung wird der Bal de Noël sein. Da sind ganz, ganz viele hochklassige Leute.
Tolle Kleider,
tolle
Autos, tolle Menschen.
Okay, sie darf ein Jahr Prinzessin sein.
Ja, tolle Kleider, tolle Autos, tolle Menschen. Ich weiß immer noch nicht genau, was da alles passieren soll in dieser Show. Ein Jahr lang soll sie ein Fürstentum in die Zukunft führen. Whatever that means. Tolle Autos, tolle Menschen. Und die Gewinnerin bekommt on top auch noch 50.000 Euro.
Ja, natürlich. Okay,
was jetzt
also darum
auch ein
geht es.
Anreiz sein könnte, sich da jetzt zu bewerben und im Europapark Rust aufzuschlagen. Als möchte gern Prinzessin. Also, sie veranstalten dann wirklich ein Casting in einem Schloss im Europapark Rust.
Was geht eigentlich beim Europapark Rust? Ich habe Plakate gesehen, dass sie jetzt Filme machen mit ihren Figuren aus dem Park. Also, sie machen es andersrum wie
Disneyland.
Walt Disneyland, ja.
Also, interesting.
Sie fangen jetzt an, da ein Cinematic Universe auszubauen. Scheinbar ist dann vielleicht diese Sendung auch so eine Marketingstrategie.
Ja, wir hatten noch ein Schloss, was leer rumstand dort. Das konnte man jetzt benutzen zum Drehen. Ja. Aber ich kenne mich auch im Cinematic Universe vom Europapark nicht.
Ich auch nicht. Es gibt auch eine Maus, komischerweise.
Ich kenne dieses, es gibt diese eine Achterbahn, die heißt so Projekt Euromir.
Ich war noch nie im Europapark.
Ich auch nicht. Also, sie veranstalten das Casting in diesem Schloss im Europapark, um, wie sie sagen, aus Tausenden, die sich beworben haben, sich 25 jetzt anzugucken und dann 8 weiterzulassen. Und ich sag mal so, es ist RTL 2 und da kommen jetzt nicht 25 perfekt vorbereitete Weinköniginnen in Blazern oder so um die Ecke, die Referate halten, sondern da sind welche dabei, die machen als Talent-Portion einen Mallorca-Hit zum Beispiel, performen die. Oder machen Bauchtanz oder was ist halt deren Personality.
Es hat doch gar nichts damit zu tun.
Ja, weil was die dann halt machen müssen dort.
Das ist Supertalent meets Topmodel, aber ohne Sinn.
Ja, und sie müssen auch so ein bisschen albern, klischee-mäßig so Sachen machen, die so offensichtlich aus Plötzlich Prinzessin abgeschaut sind. Also sie müssen zum Beispiel so...
Sie haben sich als Vorbereitung Plötzlich Prinzessin
angekündigt. Wirklich, sie müssen zu so einem Tisch und dann so das Besteck identifizieren. Du kennst kein Fischmesser.
Ja, Fischmesser muss man
das
kennen.
Das ist einer Prinzessin nicht würdig.
Ist
oder
auch nicht einer Prinzessin würdig.
Sie müssen sowas machen wie Buch auf dem Kopf balancieren und zeigen, dass sie so gerade gehen können. Also so wirklich, es ist wirklich Klischee. Es ist eine absurde Sendung.
Aber auch Ballermann-Hit. Nee, das ist eher so Personality.
Das ist so, sie zeigen... Ne,
zeig mal, was du kannst. Was hast du für Skills?
Ja, da kommt eine, die kann perfekt Bogenschießen oder Akkordeon spielen. Also kommen schon so Persönlichkeiten.
Kommt dann auch wie bei Supertalent dann irgendwann so ein schielender Hund noch vorbei. Und,
das habe ich noch nicht gesehen.
Und Dudelsack, den er bedienen kann.
Nee, dafür gibt es ja den Monokel-Typ.
Ach so, okay.
Ja. Es gibt ja wie so eine ausgedachte, gezwungene Etikette, die da irgendwie an den Tag legen, die Geissens und diese Jury. Oder so Glaubenssätze, die wirken aus einem anderen Jahrhundert, vor allem von diesem Benimmcoach, da wagt es doch tatsächlich eine Kandidatin vorbeizukommen dort im Jahre 2025, die tätowiert ist.
Nein.
Sehr schön.
Ja.
Warst du schon mal im Gefängnis, weil deine Hände tätowiert sind?
Nein, ich war noch nie im Gefängnis.
Okay, weil ich kenne das nur von Häftlingen.
Nein.
What the fuck?
Was?
Ja, und auch ganz...
Und Piraten.
Ja, genau. Und keine Prinzessinnen.
Nee.
Vor allem. Und es gibt ganz weirde Momente, die dann noch so eingestreuselt werden, die so eine Dynamik erzählen, jetzt rund um Robert und Carmen Geiss noch nebenbei.
Und ich glaube, das ist sehr, sehr wichtig, halt diese Selbstbewusstsein rüberzubringen und halt auch diese Nahbarkeit. Und man darf winken und lächeln und ich liebe sowas.
Okay.
Chanel hat in ihrem Bewerbungsvideo gesagt, dass sie Robert näher kennenlernen will. Auf keinen Fall lasse ich Robert mit ihr allein.
Und sowas
passiert. Das ist auch einer Prinzessin nicht würdig.
Sowas passiert dann auch noch die ganze Zeit. Also der Robert hat da bei diesen Prinzessinnen viel zu gucken.
Mhm.
Und das sagt er dann auch, dass er da gerne mal länger auch mal ein bisschen hinguckt.
Und Carmen Geiss.
Carmen sagt die ganze Zeit, Robert! Also das ist so die Dynamik, die dann auch parallel erzählt wird. Zwischendurch kommen auch Shania und Davina noch um die Ecke und bewerben sich auf ironisch und werden rausgeschmissen. Also es ist so, die Geissens meets Plötzlich Prinzessin und alles ist wirklich scheußlich. Es kommen Prinzessinnen vorbei in Kampfsport-Outfits, welche mit Fußballtrikot, wie gesagt mit Akkordeon. Und am Ende kommen dann 8 weiter, die dann in den nächsten Folgen durch Benimm-Bootcamps müssen, durch Umstylings natürlich, diverse Competitions machen müssen. Sie müssen Walzer tanzen, sie müssen zum Staatsdinner und sich da irgendwie beweisen. Ich habe selber erst 3 Folgen geguckt von 8, also ich weiß auch nicht, wie es ausgeht.
Mhm.
Aber ich muss sagen, die mystischste Person überhaupt in diesem ganzen Universum ist diese Fürstin, die in der Jury sitzt, die ja sagt, dass sie eine Stellvertreterin sucht, Fürstin Nina, die Fürstin von Seborga.
Nicht der Monokelmann ist der mystischste, weil der gibt sich ja so viel Mühe dabei, mystische zu sein.
Nee, es ist auf jeden Fall Fürstin Nina.
Wir haben eine ganz, ganz tolle, interessante Jury.
Ich bin Nina, die Fürstin von Seborga und ich suche jetzt eine Stellvertreterin, eine Prinzessin, die mich vertritt und an meiner Seite steht.
Ja, die hat auf jeden Fall jede Menge Power. Die versucht natürlich, das kleine Städtchen groß zu machen in der Nähe von Monaco und im Schatten von Monaco rauszutreten. Wir sind gespannt, ob uns das gelingt.
Die Nina, die Fürstin, die hat jede Menge Power. Da bin ich jetzt besonders hellhörig geworden bei dem Satz, die versucht, das kleine Städtchen Seborga nach vorne zu bringen. Gleichzeitig wird sie aber immer die Fürstin genannt. Und dann habe ich noch ein Zitat gefunden von Carmen Geis, die sagt, wir sind begeistert von ihrem Einsatz für die Unabhängigkeit von Seborga und helfen ihr jetzt dabei, eine Prinzessin für das selbsternannte Fürstentum zu finden. So. Wir haben jetzt im Bild auch Briefmarken gesehen. Wir haben Münzen gesehen und Geldscheine, auf denen diese Fürstin Nina auch drauf ist. Und eine Landesflagge mit allem Pipapo. Und Miguel, du hast es eben selber erwähnt. Du weißt, ich kenne alle Staaten der Erde und ihre Hauptstädte. Aber Seborga war mir bis jetzt wirklich gar nicht geläufig.
Gibt es das überhaupt?
Ist es wirklich neben der Wahl der Geissens für diese Aufgabe der bizarrste Fakt an dieser ganzen Sendung, diese ganze Seborga-Storyline, die auch nur angetitscht wird, aber nie erzählt wird. Also Seborga ist wirklich ein Dorf in Ligurien, in Italien, unweit der französischen Grenze. Wirklich in der Nähe von Monaco, im Hinterland der Riviera, auf so einem kleinen Hügel. Es sieht wirklich wunderschön aus, pittoresk, wie wir in Köln sagen.
Also es ist pittoresk.
Es ist ganz klein und es hat wirklich nur 280 EinwohnerInnen. Es ist ein
Dorf.
Es ist ein Dorf in Italien. Und tatsächlich sagen die einfach selber, sie sind ein Fürstentum, aber no one cares. Es war so, dass es. Es war wohl so.
Nein.
Ich hab mich eingearbeitet in die Backstory von Seborga. Es gab mal.
Von RTL 2.
Es gab mal einen Blumenhändler dort in dem Ort, der in den 60er Jahren mal in so ein paar alten Unterlagen mit Freunden rumgelesen hat. So Heimatclub-mäßig stelle ich mir das vor. Also es gibt wohl so alte Dokumente, wo dann drin steht, ja, Seborga wurde hier mal nach da verkauft und dann da mal nach da angegliedert. Also so, man kann das so recht weit zurückverfolgen. Und dann haben sie aber auch gesehen, na, aber Seborga ist weder beim Wiener Kongress noch bei der Gründung der Italienischen Republik 1946 irgendwo offiziell eingegliedert worden in den Staat. Die haben nie irgendwie das offiziell gemacht. Frag mich nicht, wie genau, aber eigentlich, völkerrechtlich, sagen wir jetzt hier, ich, der Blumenhändler und meine Freunde, völkerrechtlich gehört Seborga gar nicht zu Italien. Und dann hat er gesagt, ja, ich heiße ab heute Giorgio der Erste, Prinz von Seborga.
What?
Ja, es ist so eine, also ich hab's direkt so Reichsbürger-Vibes bekommen.
Ja, wollte ich auch gerade sagen, das ist so Deutschland GmbH.
Ja. Ja, es ist natürlich in Deutschland nochmal ein bisschen anders gelagert.
Historisch, aber sie haben einfach ein Fürstentum sich ausgedacht.
Von heute auf morgen. Giorgio, der erste Principe di Seborga. 93 hat er das gemacht, hat er einfach das Fürstentum ausgerufen und eine Regierung eingesetzt.
Hatte er noch 3 Jahre Zeit, bis er Tickle Me Elmo kaufen konnte.
Ja, und dann wurde zwischen 94 und 96, haben sie dann die alte Währung, oder haben sie dann irgendeine alte Währung wieder ins Leben gerufen, den Luigino, der wird jetzt einfach dort geprägt. Mit dem kann man da bezahlen. Mhm. Also in diesem kleinen Dorf mit den paar Häusern.
Die Mickey Mouse Taler.
So ungefähr, so eine Fantasiewährung. Aber auch mit Euro. Also auch mit Euro.
Wenn man Euro dabei hat, kann man
Wenn
auch mit
TouristInnen
Euro
kommen, ist der Euro gern gesehen. So. dann haben sie eigene Souvenirartikel, also eigene nicht amtliche Briefmarken. Also nichts davon ist halt so legit, aber die spielen halt Fürstentum. Es gibt eigene Autokennzeichen, die natürlich außerhalb dieses kleinen Dorfes wahrscheinlich auch zu Problemen
illegal sind.
Auf den Straßen führen. Ausweise kann man sich dort machen lassen. Des Weiteren haben sie eine kleine inoffizielle Polizeieinheit aus Freiwilligen mit einer eigenen Uniform, eigener Flagge, die dann in den Straßen patrouillieren. Und außerdem haben sie eine Wache am Grenzübergang. So ein kleines Grenzhäuschen haben sie sich da auch noch hingebaut. Und sie haben sich das so überlegt, dass sie quasi eine eigene Regierung haben, rund um halt den Fürsten, die Fürstin. Und das ist aber alles gewählt. Irgendwie ist es Monarchie, aber irgendwie werden die MonarchInnen gewählt. Und zwar ab 2010 zum Beispiel war es dann Marcello Menegato, der auch Seborga Next Level heben wollte mit 5-Sterne-Hotel und Golfplatz und so weiter. Der wurde wiedergewählt, ist dann 2018 zurückgetreten und dann sollte nämlich ein Nachfolger gefunden werden. Und eben die Nachfolgerin ist seine Ex-Frau, Nina Döbler Menegato, eine Deutsche aus dem Allgäu. Also da ist eine Allgäuerin namens Nina, hat sich wählen lassen auf 7 Jahre zur Fürstin von einem ausgedachten Fürstentum in Italien.
Die Leute haben zu viel Zeit. Wie kommt
man darauf?
Ich finde
das auf eine Art ein bisschen cute, aber es ist irgendwie auch ein bisschen shady.
Ja.
Ja. Hier sieht man auch den Moment, auch wie sie damals, man kann sagen, vereidigt wurde.
demokratisch gewählt und Ende August feierlich ins Amt eingeführt, Prinzessin Nina von Seborga, eigentlich Nina Menegatto, geborene Döbler. Denn Prinzessin Nina ist Deutsche und stammt aus dem Allgäu. Vorher war sie schon 10 Jahre Außenministerin.
Ich war schon 10 Jahre Außenministerin. Von 280 Leuten. Das ist alles irgendwie so witzig. Aber sie war halt super beliebt da. 2/3 der Menschen dort haben sie gewählt als Fürstin. Und ja, jetzt denkt man sich, die machen da ihr Ding. Also mit allem Tamtam, den du da jetzt gerade gesehen hast, mit Schwert auf die Schulter und allem Pipapo. Als kleine Monarchie, aber Italien nimmt es halt wirklich gar nicht ernst. Also die haben halt ihre Unabhängigkeitserklärung nie ernst genommen und nicht mal rechtliche Schritte dagegen unternommen. So egal ist Italien das, was die da machen.
Sollen die da mal spielen? Das ist die Haltung von Italien.
Ja, dort ist natürlich die italienische Rechtsordnung gültig. Das müssen sich alle an italienisches Gesetz mit allem Pipapo halten, aber sie streben halt irgendwie unterschwellig nach ihrer Unabhängigkeit und versuchen das jetzt voranzutreiben mit der Hilfe der Geissens.
Auf RTL 2.
Es ist irgendwie so ein weirdes, ja, ein weirdes Genre an Fernsehsendungen. Und sie werden tatsächlich von einigen anderen, international aber ebenfalls nicht anerkannten Mikronationen anerkannt. Mhm. Da habe ich dann nochmal nachgeschaut. Eine Mikronation, da ist jetzt wichtig, das ist jetzt sehr abzugrenzen von sowas wie Zwergstaaten. Also sowas wie Liechtenstein, Monaco, San Marino, Andorra. Das sind alles Staaten, anerkannte Staaten mit Regierungen und Pässen und Botschaften und allem. Und Mikronationen sind so eine Art Spaßprojekte, kann man sagen, die nur dann teilweise von anderen Mikronationen anerkannt werden. Es gibt eine ganze Wikipedia-Liste mit allen Mikronationen der Welt. Ich weiß natürlich nicht, wie vollständig das ist, weil ich könnte ja jetzt sagen, dieses Büro ist ab heute ein Staat und wir sind die ersten First Lady, Too Many Taps Insel. Ein bekanntes Beispiel ist zum Beispiel die Freistaat Christiania in Kopenhagen. Interessant fand ich auch die Conch Republic, die Schneckenmuschelrepublik in Florida zum Beispiel. Und natürlich gibt es sowas hier und da auch in Deutschland. Da zählen auch so Scheinstaaten von irgendwelchen ReichsbürgerInnen und so dazu. Also ja, alles interessant. Und dann habe ich aber noch, es gibt tatsächlich einige Seborga-Beiträge auf YouTube, weil es einfach super kurios ist, von TAF und Deutsche Welle und alle möglichen. Und da habe ich in einem FAZ-Beitrag von vor 5 Jahren noch einen komplett wilden Side-Hustle von Seborga entdeckt.
Seborga hat eine eigene Polizei, eine Währung, den Luigini, hübsche Nummernschilder und gibt sogar Pässe aus. Doch es droht Ärger. Ein Möchtegern-Prinz aus Frankreich erhebt Ansprüche auf den Thron. Im Internet hat er quasi einen Online-Schattenstaat errichtet. In naher Zukunft will er eigene Pässe ausgeben.
What?
Ein Online-Staat?
Es ist ein Online-Prinz aus Frankreich. Es gibt einen
Online-Prinz aus Frankreich.
Es gibt einen bösen Prinzen aus Frankreich, der sich das Fürstentum holen will. Und das klingt alles nach so einer Märchen-Plotline aus einem Disney-Film, aber es passiert einfach alles gerade heute in Italien und niemand checkt's.
Ja, unglaublich.
Ja, und das schmeckt Fürstin Nina?
Gar nicht.
Gar nicht. Habe ich in einem Deutschen Welle-Beitrag gesehen.
Prinzessin Nina hat dafür nur Verachtung übrig.
Ich nehme das gar nicht so ernst und ich bin gewählt vom Volk und das Volk wählt nun mal den Fürsten hier und all die anderen, das sind halt Betrüger.
Word.
Ganz anders als sie.
Nina hat für den gefakten Prinzen aus Frankreich nur Verachtung. Aber was dieser Prinz vorhat, also das checke ich auch wieder überhaupt nicht. Und da finde ich auch sehr interessant, guck mal auch wieder in den Beitrag hier, der hat unten so eine kleine Bauchbinde, was sie ihm da reingeschrieben haben.
Wir schreiten entschieden voran. Schon sehr bald werden wir den Einwohnern von Seborga die Staatsbürgerschaft anbieten. Seiner königlichen Hoheit Nikola dem Ersten, wie er sich gerne angesprochen hört, wird in Frankreich Betrug vorgeworfen. Er streitet das ab. Dennoch stehen Seborga mit dem Streit um den Thron wohl turbulente Zeiten bevor.
So, turbulente Zeiten stehen Seborga bevor und da sind noch nicht mal die Geissens angekommen und haben mitgemischt. Also alles in allem eine bizarre Geschichte und eine bizarre Show, die im Europapark Rust beginnt und im Fantasy-Fürstentum in Italien endet und die leider auch nicht so gut ankommt, muss man sagen. Ich habe gestern noch mal reingeguckt bei DWDL, wie es so läuft, quotenmäßig. Und da stand, die Vergabe des Traumjobs Prinzessin durch die Geissens war für RTL 2 von Beginn an ein Flop und zum Ende ein Desaster. mit Marktanteilen unter 1%. Naja, sad. Ja, Leute, ich habe 3 Folgen oder 4, glaube ich, geguckt unterwegs von 8. Also ich weiß auch nicht genau, was da alles noch so auf mich wartet. Ich will auch jetzt nicht sagen Empfehlung. Ich weiß nicht, Empfehlung.
Ja, vielleicht so ein kleiner Tipp für zwischen den Jahren.
Ich wollte sagen, es ist was, was es theoretisch gibt und was man sich angucken kann über die Feiertage.
Man hat ja jetzt Zeit.
Es ist halt was existiert.
Es ist einfach da.
Es ist da.
It's just there, so wie diese Staaten und Fürsten.
Ja, man kann dort einiges entdecken in dieser Show und ich bin war ganz beeindruckt also von dieser ganzen Story, was da alles abgeht in Seborga. Liebe Grüße dahin. Vielleicht, da möchte ich auch mal hin, was sieht ganz schön aus.
Ja, du kommst dann zurück und bist Fürstin. Das sehe ich schon kommen.
Ja, siehst du mich so als Fürstin von Seborga?
Du bist für mich zumindest die Fürstin der ARD. Ja,
mich haben die Geissens halt nicht gefragt.
Du bist nicht hin zum Casting. Du hast zu spät davon erfahren.
Das stimmt. Das
hättest du auf der Matte gestanden.
Herrlich. Naja, okay.
Ja. Sind damit die Tabs geschlossen?
Damit sind meine Tabs geschlossen.
Oh, wow. Ja, und damit endet auch unsere letzte reguläre Folge des Jahres hier heute unterm Weihnachtsbaum, liebe Leute. Aber wir haben noch ein kleines Goodie für euch nächste Woche. Caro, möchtest du das verraten, was das sein wird?
Du meinst was noch krasser ist als die Cross-Promo, die wir gleich noch
Ja, noch abfeuern. Krasser.
Noch krasser.
Cross-Promo kommt gleich. Wir haben kommt ja noch eine gleich, kleine Überraschung, ne?
Wir
für
haben eine
nächste
Überraschung.
Woche.
Nächste Woche an Silvester spielen wir unsere Live-Folge aus von der Vampir-Piraten von Atlantis-Tour.
Richtig, dann können nämlich alle Leute da draußen, die nicht dabei sein konnten, keine Tickets mehr bekommen haben oder keine Zeit hatten oder aus irgendwelchen anderen Gründen uns nicht sehen wollten vielleicht, haben dann nochmal die Möglichkeit, sich das Tourprogramm anzuhören. Auch da haben wir natürlich unsere Tabs geschlossen und in einer schönen Live-Atmo wurde das jetzt nochmal zusammengeschnitten und das gibt's nächste Woche auch hier im Feed und das wird unsere letzte Folge für dieses Jahr und danach machen wir nämlich Pause.
Ja, wir können auch sagen, also wenn ihr jetzt mit Atlantis oder Vampiren oder auch PiratInnen nichts anfangen könnt, ihr könnt die Folge trotzdem hören, weil so viel Vampir und Pirat und Atlantis ist dann unterm Schnitt.
Die Tabs sind recht normal.
Die Tabs sind die Tabs.
Genau, Tabs wie in jeder Folge, ja. Aber wir hatten halt Kostüme an.
So war das, genau. Das werdet ihr dann nicht sehen, aber hören können. Vielleicht überträgt sich diese Magie ja dann auch in euer Ohr zum Jahresausklang. Das ist doch was Schönes. Genau, und dann gehen wir in eine kleine Pause im Januar und kommen im Februar wieder zurück. 4. Februar, da sind wir wieder am Start mit frischen Tabs.
Ja, hört doch in der Zwischenzeit mal die alten Folgen vielleicht auch mal wieder rein, chronologisch, wenn ihr jetzt Zeit habt zwischen den Jahren. Zum Beispiel als Ernie und Bert da waren, jetzt gerade heute Sesamstraßen-related, war ja auch schon, ist ja auch schon passiert.
Das ist auch schon passiert, ja.
Haben ihre Tabs geschlossen zu Quietscheentchen und Tauben, iconic. Ja, genauso iconic wie die Cross-Promo, die wir natürlich am Ende einer jeden Folge absolvieren. Caro, fahr mal ab den Trailer.
NDR Cross-Promo, Cross-Promo, Cross-Promo.
Heute empfehlen wir euch mal wieder das Flexikon unserer lieben Kolleginnen Anne Radatz und Steffi Banowski. Alle 2 Wochen versorgen euch die beiden in ihrem Podcast mit Klugscheißerwissen und Antworten auf die wirklich großen Fragen des Lebens.
Ja, jetzt gerade zur Weihnachtszeit ist ja bei vielen Leuten steht so Klassentreffen an.
Bei dir auch?
Ich hatte das letztes Jahr, hatten wir Abi-Treffen. Das war auch kurz vor Weihnachten, weil dann alle in die Heimat kommen. Du auch?
Klassentreffen nicht so sehr, aber man weiß, dass sich viele in einer Kneipe in Aschaffenburg dann treffen.
Okay.
Am 25. Da sind dann einfach die Leute, die aus allen Städten irgendwie anreisen. Und da habe ich mir auch schon meine Glitzerjacke mitgenommen, weil ich denke mir so, give them what they want. Ich werde da... Da werde ich nochmal als Vampir-Pirat von Atlantis aufgereizt. Und so werde ich das dann abhalten.
Naja, okay. Ja. Vielleicht handhabt ihr das anders. Vielleicht kreuzt ihr auch mit Glitzerjacke an bei euren Klassentreffen auf. Jedenfalls passend dazu reisen auch Steffi und Anne im Flexikon mal zurück in die Vergangenheit und versuchen eine Antwort auf die Frage zu finden, wie bin ich der oder die geworden, der oder die ich heute bin? Und die beiden sprechen getrennt voneinander mit verschiedenen FlexpertInnen.
Ach so nennt man das.
FlexpertInnen. Und präsentieren euch dann in ihrem Podcast die Ergebnisse. Ein Thema, verschiedene Sichtweisen. Hört euch doch mal schlau mit dem Flexikon.
Richtig, den Link dazu packen wir euch in die Shownotes. Aber ihr wisst ja wo ihr es findet, nämlich in der ARD Audiothek.
Cross-Promo Ende.
So, liebe Leute, und damit entlassen wir euch jetzt in die Feiertage.
Aus
die besinnliche
der ARD
Zeit.
Audiothek hinaus.
Lasst es euch gut gehen. Versucht euch so wenig wie möglich zu streiten. Haltet euch raus. Kühle Kopf, Füße hoch, Fernseh gucken. Podcast hören. Einfach mal entspannen. Und dann kommt gut ins neue Jahr. Und nächste Woche gibt es noch zum großen Finale unsere Tourfolge an Silvester.
Ja, da hören wir uns nochmal. Und ansonsten wünschen wir euch einen schönen Jahresausklang und macht es gut.
Bis dann.
Tschüss.
Tschüss. Merry Christmas.
Bye, bye. ARD Audiothek.
Too Many Taps ist eine Produktion von TRZ Media im Auftrag des NDR.
Wir sind eure ModeratorInnen, Caro Worps und Miguel Robitzky.
Producer Andreas Deile.
Redaktion Der Apparat Berlin.
Ausführende Produzentin NDR Johanna Leuschen.
Redaktion NDR Max Roloff und Sascha Sommer. Musik Joel Delato.
Neue Folgen gibt es immer mittwochs in der ARD Audiothek und überall da, wo es Podcasts gibt.